Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
On the Pitch. Der Sportpodcast mit Benny und David.
Herzlich willkommen zur 98. Folge von On the Pitch, der Sportpodcast. Heute etwas heiserer als sonst, aber ich glaube, das habe ich mir auch verdient nach diesem Wochenende. Warum? Das werdet ihr am Ende erfahren oder wahrscheinlich auch gleich schon, weil David da schon direkt um die Ecke kommen wird. Aber komm, wir begrüßen ihn erstmal. Servus, David.
Moin, ja natürlich. Die Arminia ist so gut wie abgestiegen und Schalke ist zurück in der ersten Fußball-Bundesliga. Benny war im Stadion dabei. Er wird berichten, wie es da so war, und zwar im letzten Teil, wo wir uns natürlich wie immer dem Fußball widmen. Aber wir sind kein Fußball-Podcast, das wisst ihr mindestens genauso gut wie wir. Deswegen gibt es von uns natürlich wieder alle Sport-News kompakt zusammengefasst. Wir haben unter anderem einen total gut aufspielenden Carlos Alcaraz im Tennis. Wir haben die erste begonnene Grand Tour im Radsport. Wir haben den großen Preis von Miami in der Formel 1. Wir haben News aus dem Wintersport, mit dem wir gleich beginnen. Wir haben und noch viele weitere Ereignisse. Die Eishockey-WM steht vor der Tür. Also euch erwartet wieder einmal ein ganzes Paket an News aus der Welt des Sports. Und natürlich ist der Fußball am Ende wieder mit dabei. Ich würde sagen, wir steigen einfach direkt ein. Die ersten richtig heißen Tage sind da. Die 30-Grad-Marke wird fast geknackt. Perfekt für uns, die ersten News aus dem Wintersport bereitzuhalten, Benny. Die eine News ist, dass der Saisonauftakt der Skispringer in Wismar jetzt wirklich nicht nur mit einer Eisspur, sondern auch auf Plastikmatten ausgetragen wird. Das heißt, es wird der erste Winterweltcup sein, der nicht auf Schnee gelandet wird. Ich weiß nicht so recht, was ich davon halten soll. Du?
Ja, also das hat natürlich alles seine Gründe und es hat sich auch schon angebahnt, wie du auch schon vor der Folge richtig gesagt hast, aber das heißt natürlich nicht, dass man es jetzt besonders als toll empfinden muss, denn natürlich ganz klar, warum muss man dann diesen ersten Weltcup trotzdem erstens in Wismar stattfinden lassen, wenn man so früh mit dieser Saison beginnen will, während im tiefsten Finnland vielleicht schon Schnee liegen würde zu dieser Zeit Anfang November, und andererseits... Ja. Ja, gerade wenn man so ein bisschen Traditionalist ist, findet man es dann erst recht vielleicht gar nicht so toll.
Ja, und vor allem, wenn es dann mit der Fußball-WM in Katar begründet wird, was die sicherlich auch keine untergeordnete Rolle bei der ganzen Kalenderplanung spielt. Also vielleicht tut sich da ja noch was, nicht an der Tatsache, dass da jetzt auf Plastik gesprungen wird, sondern wie die Kalenderplanung im Winter aussieht. Die neue FIS-Struktur lässt da ja einiges, nicht nur Positives, erwarten. Aber wir sind gespannt, bleiben noch kurz auf der Schanze, zumindest zur Hälfte, denn der Bundestrainer der nordischen Kombinierer, Hermann Weinbuch, hat seinen Vertrag weiter verlängert, ebenso wie der Langläuferin und Langläufer Peter Schlickenrieder. Das sind beides richtig gute Nachrichten. Und Martin Schmidt kriegt im Nachwuchskader der Skispringer Unterstützung von Richard Freitag. Und Stefan Horngacher kriegt einen neuen Co-Trainer an die Seite gestellt, Benny.
Genau, der DSV-Trainer von den Skispringern kriegt einen Co-Trainer, den er auch schon hatte, und zwar als polnischer Nationaltrainer damals, da von 2016 bis 2019 müsste es, glaube ich, gewesen sein, da war ja Stef Horngacher schon Trainer der polnischen Skispringer. Damals war schon Michal Dolezal Co-Trainer, und ja, jetzt wechselt er als Polentrainer, der ja noch vor ein paar Wochen war, direkt ins Lager der Deutschen und wird das deutsche DSV-Team bereichern. Das ist natürlich, erstmal sehr, sehr gut. Zwei erfahrene Männer, die sich in- und auswendig kennen, die schon 3 Jahre eng zusammengearbeitet haben. Ich glaube, die brauchen nicht viel Eingewöhnungszeit gemeinsam und wissen, wie sie gemeinsam kooperieren. Dementsprechend klingt das auch erstmal nach einer guten Nachricht, oder?
Ja, absolut. Ich bin sehr gespannt, wie das wird, und freue mich auf die Wintersportsaison natürlich immer, und bin gespannt, was da auf uns kommt, und natürlich auch im Sommer. Es gibt ja einige Sommercompris, auch dieses Jahr wieder. Da wird sich ja so zeigen, ob vielleicht erste Effekte schon sichtbar sind. Im modernen Fünfkampf habe ich euch in den letzten Monaten immer mal wieder die Debatte vor Augen geführt, die wir seit Olympia haben, was jetzt mit der fünften Disziplin im Fünfkampf passiert, was bisher das Reiten war. Die Frage ist, ob das wirklich so bleibt. Jetzt wird ein Hindernislauf in Frage gestellt, der vielleicht dazukommen könnte, um eben diese Pferdeproblematik, die im modernen Fünfkampf ja spätestens seit Olympia an der Tagesordnung ganz weit oben steht, irgendwie zu lösen. Also da gerne eure Meinung irgendwie über Social Media gerne an uns weiterleiten. Da würde uns interessieren, was eure Meinung da ist. @onthepitch_pod bei Twitter und bei Instagram. Wie könnte der moderne Fünfkampf der Zukunft aussehen, ohne dass wir da weitere Skandale wie um Schleu bei Olympia und die Reitthematik sehen? Also da gerne Meldung an uns. Die Leichtathletik ist ja in gewisser Weise auch Bestandteil des modernen Fünfkampfs, deswegen gibt es auch da News. Ich hatte ja gesagt, das Mehrkampf-Meeting in Ratingen stand auf dem Programm. Da konnten Sophie Weißenberg und Simon Ehammer die Siege für sich einlaufen, einspringen. Das dauert ja dann auch mal 2 Tage. Ein großes weiteres Meeting wird es natürlich noch geben, wo man um WM- und EM-Normen, also München und Eugene dieses Jahr, kämpfen kann. Da würden dann unter anderem auch Niklas Kaul und Kai Kaczmirek wieder dabei sein. Die konnten in Ratingen das Meeting nicht ganz beenden. Das heißt, die haben dann in Götzis noch einmal die Chance, sich die Normen dementsprechend zu sichern. Caro Schäfer, das ist recht erfreulich, ist ja auch eine Hessin, das freut uns beide natürlich auch mal ganz besonders, ist bei den Damen 2. geworden. Die hat ja letztes Jahr tatsächlich die WM-Norm nur um einen einzigen Punkt verpasst. Von daher hoffen wir, dass ihr dieses Schicksal nicht noch einmal ereilt, aber das sollte über die Weltrangliste eigentlich recht gut laufen. Wir hatten noch die Ironman-Weltmeisterschaften, die mal nicht auf Hawaii stattgefunden haben, offiziell aufgrund von unter anderem Corona-Bestimmungen. In Utah ist man dieses Mal gelaufen, Fahrrad gefahren und geschwommen in sehr kaltem Wasser und in sehr heißer Wüste. Im Oktober soll das Ganze wieder auf Hawaii stattfinden. Das freut uns natürlich auch, weil wir da wahrscheinlich Jan Frodeno verabschieden werden. Der Olympiasieger von 2008 wird da ebenso wie mit den weiteren Siegern der letzten Jahre Patrick Lange und Sebastian Kienle, muss man sich mal vorstellen, die ganzen deutschen Namen auf der Langdistanz im Triathlon, das ist schon echt eine richtige Gewalt, da nochmal auftreten. Das war jetzt in Utah nicht der Fall. Dafür haben wir bei den Damen eine Podiumsplatzierung und zwar konnte Anne Haug sich die Bronzemedaille bei den Weltmeisterschaften sichern. Das sind so die News, die wir da aus Utah haben. Und ich denke, wir bleiben schon mal bei einer Sportart, die zumindest in den USA sehr populär ist. Und zwar beginnt die Eishockey-Weltmeisterschaft am Freitag, Benny. Und du kannst uns gerne mal erzählen, wie der ganze Modus funktioniert.
Ja, ganz genau. Zum einen erstmal, die Eishockey-WM beginnt diese Woche schon. Findet ja jährlich statt tatsächlich. Eine der wenigen Weltmeisterschaften, die tatsächlich jährlich stattfindet. Und es ist auch ein ziemlich besonderer Modus. Es gibt insgesamt 16 Teams, die daran teilnehmen und die ändern sich auch relativ selten. Das heißt, es gibt 2 Gruppen, 8 Teams und in jeder Gruppe fällt so gesehen jedes Jahr eines der Teams raus als letzter der Gruppe, als Letztplatzierter, was dann im nächsten Jahr in der Qualifikation dann wieder ausgespielt wird, dieser letzte Platz. Und dementsprechend haben wir am Freitag dann schon den Beginn des Turniers und vielleicht können wir kurz auf die Gruppen schauen. Deutschland ist in Gruppe A und spielt da gegen 7 Teams dementsprechend, nämlich gegen Dänemark, Frankreich, Italien, Kanada, Kasachstan, Schweiz und die Slowakei. Die Top 4 qualifizieren sich dann für das Viertelfinale und also aus beiden Gruppen und ja, dann geht's ganz normal in die K.O.-Runde. Wir können nochmal auf die 2. Gruppe gucken. Zumindest, dass ihr schon mal die Teams gehört habt, damit ihr auch natürlich bestens vorbereitet seid. Da werden spielen. Moment, wenn's laden würde.
Der Gastgeber Finnland ist auf jeden Fall dabei.
Genau, Finnland natürlich, weil es in Finnland stattfindet. Großbritannien, Lettland, Norwegen, Österreich, Schweden, Tschechien und natürlich einer der großen Favoriten, die USA. Das heißt, in einer Gruppe Kanada, in der anderen die USA. Ich glaube, das sind auch so 2 der größten Favoriten dementsprechend. Aber ich glaube, auch Deutschland hat natürlich gute Möglichkeiten, weil natürlich auch Deutschland mittlerweile einige Spieler in der NHL, in der besten Liga der Welt, vertreten hat. Natürlich unter anderem Leon Dreiseitel, der vielleicht sogar der beste Spieler der Welt. Und dementsprechend, ja, schaut gerne rein. Auf Sport1 werden auf jeden Fall die deutschen Spiele übertragen und ja, es macht mir jedenfalls immer sehr viel Spaß, zumindest die Nationalteams zu sehen.
Das lohnt auf jeden Fall. Da sind wir gespannt, was das Team um Nationaltrainer Toni Söderholm da zu leisten imstande ist. Los geht's am Freitag um 19.20 Uhr gegen Kanada, am Samstag 19.20 Uhr dann gegen die Slowakei, am Montag gegen Frankreich, Donnerstag gegen Dänemark, Freitag nächste Woche dann gegen Italien. Samstag gegen Kasachstan, Dienstag der 24. gegen die Schweiz ist dann das letzte Vorrundenspiel, wenn mich nicht alles täuscht. Und das sind nicht die einzigen News aus dem Eishockey, denn Leon Dreisaitl hast du eben schon angesprochen. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob der bei der WM dabei sein wird. Ich tippe auf Nein, weil die Edmonton Oilers tatsächlich ja noch in den Playoffs stehen. Und da gibt es inzwischen einen 2:2 Ausgleich. Nachdem LA ja mit 1:0 in Führung gegangen war, steht es jetzt vor dem 5. und 6. Spiel, wie gesagt, ausgeglichen. Und es ist noch nicht so ganz klar, wer von den beiden Mannschaften eben weiter um den Stanley Cup, also den Sieg in der NHL in den USA, kämpfen kann. Und eine News aus Deutschland haben wir noch, da hat sich die DEL auch dem Ende entgegengeneigt, beziehungsweise ist zu Ende gegangen. Das Finale zwischen den Eisbären Berlin und Red Bull München endete 3:1. Also auch da werden mehrere Spiele gespielt und die Eisbären konnten somit mal wieder den Meistertitel einfahren. Lange ist es nicht mehr so gewesen, soweit ich mitbekommen habe. Und die Münchner haben sich gleich den Torwart gekrallt. Niederberger, auch deutscher Nationaltorwart, wird in der nächsten Saison für Red Bull München am Start sein und dafür sorgen, dass vielleicht auch im Audi Dome bald der ein oder andere Meisterschaftstitel eingespielt werden kann. In der Allianz Arena klappt das ja schon ganz gut in den letzten 10 Jahren. Also vielleicht schafft es der FC Bayern dann auch. Ich habe das gerade mit dem Basketball verwechselt, glaube ich, ne? Aber die Meistertitel nach München holen, so viel kann man auf jeden Fall sagen. Da darf man nicht die ganzen Vereine und Sportarten durch die Gegend bringen, aber wir decken viel ab und da kann man auch mal was durcheinander werfen. Davon muss ich mich erstmal erholen. Nach der Pause geht's weiter, unter anderem mit der Formel 1. Bis gleich.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.
On the Pitch. Der Sportpodcast mit Benny und David.
Da sind wir wieder zurück nach der Unterbrechung und jetzt melden wir uns tatsächlich mit dem Basketball wieder und da komme ich gleich auf Bayern München zu sprechen. Vorher wieder einen Blick über den Teich und den Stand in der NBA. Benny, wie geht's denn da so in den Playoffs zugange?
Ja, wir haben ja schon letzte Woche gesagt, dass es da jetzt in die Conference Semis geht, also in die Halbfinals der jeweiligen Conferences. Man könnte auch sagen, es sind so gesehen die Viertelfinals, wenn du generell auf die Finals schaust, um diesen NBA-Titel am Ende. Und ja, da sieht es in allen Spielen weiterhin spannend aus. Wir gucken kurz auf die Western Conference. Da steht es zwischen Phoenix Suns und den Dallas Mavericks 2:2. Und in der anderen Partie führen die Golden State Warriors mit Steph Curry mit 2:1 gegen die Memphis Grizzlies. In den Conference Semis der Eastern Conference stehen die Miami Heat und Philadelphia 76ers. Da steht es 2:2 und in der letzten Partie zwischen, ja, wie ich schon letzte Woche sagte, vielleicht auch zwei großen Favoriten zwischen den Milwaukee Bucks und ja, den Boston Celtics steht es momentan 2:1 für Milwaukee. Natürlich zwischen den beiden Topscorern Jason Tatum und Giannis auf der Seite von den Bucks. Und ja, das verspricht definitiv vielleicht sogar mit am meisten Spannung, denn erst gewannen die Milwaukee Bucks relativ deutlich das erste Spiel. Das wurde dann aber direkt bestätigt mit einem tollen Sieg von Boston mit über 20 Punkten Führung. Und das dritte Duell ging dann mit, ich glaube, 2 oder 3 Punkten Unterschied für Milwaukee aus. Also mit 2:1 ist hier auch noch alles drin. Und ja, generell, wenn ihr natürlich die Zone habt, verpasst ihr auch kein einziges der Playoffs der restlichen. Und ja, schaut gerne mal rein.
Auch da sind die Uhrzeiten natürlich nicht ganz so top, das zu verfolgen.
Heute aber Nacht 31.
Mal spätestens da in den Playoffs mal reinzuschauen. In Deutschland ist das natürlich etwas ja, freundlicher mit den TV-Zeiten. Deswegen bringen wir euch natürlich auch da aufs Neueste, was es da gab. Da habe ich letzte Woche gesagt, dass die Bayern ja nach dem sensationellen Sieg gegen Barcelona in der Euroleague die Chance hatten, sich da durchzusetzen, um eben in Richtung Finale zu schielen. Das hat leider nicht funktioniert. Barcelona hat Spiel 5 mit 81-72 gewonnen, sodass sie dann in die nächste Runde weiterziehen, ebenso wie Real Madrid. Anadolu Efes aus Istanbul und Piraeus hat sich gegen Monaco durchgesetzt. Das heißt, da ist dann keine deutsche Mannschaft mehr vertreten. Die MHP-Riesen aus Ludwigsburg sind in der Champions League auch im Halbfinale ausgeschieden gegen Basket Maresa aus Spanien. Also auch dort keine deutsche Mannschaft mehr dabei. In der BBL hingegen steht jetzt fest, wer alles dort in den Playoffs dabei sind. Das sind hier, wie gesagt, die besten 8 Mannschaften in der Liga. Frankfurt und Gießen weiter ganz, ganz hinten. Göttingen auf Platz 10 zurückgefallen inzwischen. Und jetzt hat Bamberg eben den Platz 8 sicher gemacht und steht in den Playoffs. Also Bamberg, Hamburg, Ulm, Chemnitz, Ludwigsburg, Bayern, Bonn und Alba Berlin stehen in den Playoffs. Am morgigen Dienstagabend gibt es dann auch noch das Topspiel München gegen Alba Berlin. Berlin hat auch noch 2 Spiele weniger tatsächlich. Also die sind auf dem Weg zur Meisterschaft durchaus mit guten Karten ausgerüstet. Punktgleich mit Bonn im Moment, aber wie gesagt noch mit Spielen in der Hinterhand. Also dort zeichnen sich jetzt die ersten Entscheidungen ab und das werden auch wieder spannende Playoffs, da bin ich mir ganz sicher. Spannend wird es auch im Tennis, weil da beginnen tatsächlich am Montag schon die French Open, wenn ich richtig informiert bin. Vom 16.05. bis zum 5. Juni findet das zweite Grand Slam Turnier des Jahres statt. Und Benni, ein Spanier tut sich besonders hervor in den letzten Tagen im Tennis, richtig?
Ja, klar. Also wenn man so ein bisschen den Tennissport in den letzten Wochen und Monaten verfolgt hat, dann wird man irgendwann mal über den Namen Alcaraz gestolpert sein. Ja, und dieser Alcaraz, der holt hier eben auch den Titel in Madrid und das eben über Siege über Djokovic und Nadal. Das als 19-Jähriger in so einem wichtigen Turnier ist natürlich erstmal Bombe. Der war jetzt vor dem Turnier schon als an 7 gesetzt und kämpft sich damit natürlich noch tiefer in die Top 10 rein in der Welt. Bei den Damen gewann Ange Jabeur, die Tunesierin, die 27-Jährige gegen Jessica Pegula. Erstes und größtes Turnier ihrer Geschichte, was sie gewinnen konnte. Das erste WTA 1000-Turnier, was sie gewinnen konnte. Und aus deutscher Sicht natürlich bei den Herren Alexander Zverev wieder dabei gewesen. Letzte Woche haben wir ihn noch, ich glaube, sehr scharf kritisiert. Jetzt aber immerhin mal wieder mit einer Finalteilnahme und Siegen zum Beispiel über Tsitsipas. Da geht es auch anscheinend doch wieder in die richtige Richtung, auch wenn man das Finale dann sehr deutlich gegen Alcaraz verlor und in der Form auch nicht so hoch gegen Alcaraz verlieren durfte. Ich glaube, das ging nämlich 4-6, glaube ich, aus. Das muss man natürlich als der erfahrenere Spieler von den beiden auch dann zumindest ein bisschen knapper natürlich verlieren. Grundsätzlich aber ja, hat natürlich Alexander Zverev auch wieder direkt die Chance in Rom anzugreifen, denn das nächste ATP 1000-Turnier steht jetzt diese Woche wieder an. Wen ich da gerade auf der Liste gesehen habe, ist ein gewisser Stan Wawrinka, der sich tatsächlich, ich weiß nicht, ob er eine Wildcard bekommen hat, das glaube ich jedenfalls, weil er in den ATP-Rankings mittlerweile auf Rang 361 steht, aber der hat tatsächlich seine erste Runde bereits gewonnen gegen den an Nummer 17 gesetzten Riley Opelka, den US-Amerikaner, und ja, das ist, glaube ich, eine ganz coole Geschichte. Ansonsten natürlich
Sein erster Sieg seit Januar 2021, also echt ganz, ganz viele Monate ohne Sieg gewesen. Richtig schöner Einstand wieder.
Ja, hat natürlich auch nicht so viel mitgespielt, ist mittlerweile 37 Jahre alt. Ja. Da geht es natürlich jetzt auch wirklich auf den Spätherbst seiner Karriere zu. Und als letztes noch ganz kurz, Angelique Kerber hat leider ihr Erstrundenduell auch eben schon verloren. In Rom, und zwar gegen die an 15 gesetzte Corey Goff, Platz 15 in den Rankings. Kann man zwar mal verlieren, aber auch hier 1-6, 4-6 bei Kerber, die auf Rang 19 steht momentan, sieht die Form leider auch nicht so toll aus.
Genau, ihr merkt also, bei Instagram gibt es ja unsere Rubrik Athlet oder Athletin der Woche und da ist Alcaraz tatsächlich schon einmal Athlet der Woche gewesen, das war in Kalenderwoche 13 und ja, ich sag mal so, er macht es uns zunehmend schwerer, um ihn herumzukommen, gerade diese Woche, also ihr könnt gespannt sein, für wen wir uns da entscheiden. Ich denke auch, er wird wieder auf der Liste stehen und das wäre tatsächlich eine Premiere, weil diesen wertvollen Titel, vielleicht sogar der wertvollste Titel, den man im Sport überhaupt erlangen kann, der Athlet der Woche von On the Pitch, den konnte bisher noch niemand zweifach erringen. Vielleicht wird er es, wer weiß, da werden wir in der Redaktion noch ein bisschen diskutieren müssen. Vielleicht wird es aber auch ein Formel-1-Fahrer, weil die war am Wochenende auch zugange beim ersten großen Preis von Miami überhaupt. Es war der 11. Austragungsort für einen US-Grand Prix in der Geschichte der Formel 1, wenn ich richtig informiert bin. Und nun ja, also das Hard Rock Stadium der Miami Dolphins bot eine spektakuläre Kulisse, die gerade nach dem Rennen mit sehr viel Showeinlage nochmal ja, unter die Nase gerieben wurde. Man kann sich drüber streiten, zum einen über den Aufzug, was Liberty Media eben mit diesem Grand Prix, und das ist ja sozusagen die Marke, zu der sie die Formel 1 hinentwickeln wollen, was sie daraus gemacht haben, und auch wie die Strecke an sich war. Lando Norris hat jetzt an dem Wochenende gesagt, die Strecke ist aufgerissen, der Asphalt hat sich überhaupt nicht zum Guten entwickelt. Fernando Alonso hat auf dem Truck während der Fahrerparade ausgelotet, welche Linie er in Kurve 1 nimmt, weil neben der Ideallinie absolut kein Grip war. Lando Norris hat nach dem Rennen gesagt, die Strecke hat sich in Scheiße verwandelt. Also so ganz beliebt ist die Strecke wirklich an sich, also die reine Strecke noch nicht, auch der zweite Sektor, der sehr, sehr langsam da um eine Highway-Zufahrt gebaut worden ist. Alles so ein bisschen fragwürdig, aber dennoch gab es schon deutlich schlimmere Strecken in den USA, unter anderem auf dem Parkplatz vom Caesars Palace in Las Vegas. Der Las Vegas Grand Prix kommt ja auch nächstes Jahr zurück. Aber Benny, sportlich gesehen hat das Wochenende wieder eine Menge breit gehabt. Ich kann kurz die Startaufstellung sagen und dann kommen wir aufs Rennen zu sprechen. Charles Leclerc konnte sich die Pole sichern vor Carlos Sainz, also zweimal Ferrari ganz vorne, dann die beiden Red Bull, Verstappen vor Perez. Valtteri Bottas schneller als beide Mercedes im Alfa Romeo, 5. Bottas, 6. Hamilton, 7. Gasly im Alfa Tauri. 8. Norris und wenn wir jetzt auf die deutschen Fahrer schauen, Sebastian Vettel direkt hinter George Russell auf Platz 13, Mick Schumacher auf Platz 15, das ist also eine recht gute Startposition. Dafür mussten die Aston Martin, also Stroll und Vettel leider aus der Boxengasse starten. Dafür haben sie eine ganz gute Aufholjagd hingelegt und es sah so aus, als ob zwischenzeitlich Vettel und Schumacher Punkte holen können. Für Mick wären es die ersten in seiner Formel 1-Karriere gewesen. Und es ist nichts daraus geworden, Benny.
Ja, und das Traurige ist da auch wieder, dass dass es leider nicht an ihm selber lag. Erneut, muss man ja leider sagen. Und diesmal wurde er eben von Sepp Vettel leider rausgenommen, der ihn da offensichtlich übersehen hat. Mick wusste selber nicht genau, was da passierte, habe ich mitbekommen. Konnte sich dementsprechend auch nicht selbst die Schuld geben. Wieder leider keine Punkte, wobei sie eigentlich relativ komfortabel aussahen. Fuhr da, glaube ich, wohl Minimum 10 Runden schon auf diesem 9. Platz und es sah eigentlich so aus, so 10 Runden Verschluss, als würde er das wirklich holen, die ersten Punkte. Es sollte leider nicht sein. Vorne das Duell natürlich, Max Verstappen holt damit erstens seinen dritten Titel in dieser Saison, seinen dritten Sieg. Und ja, damit ist er bei jedem Rennen, bei dem er auch das Ziel erreichte, auf dem Platz 1 gewesen. Weil bei zwei anderen, das waren natürlich auch so die Startschwierigkeiten, vielleicht teilweise bei Red Bull, kam er ja leider nicht ins Ziel. Charles Leclerc hatte da gerade auf den Geraden irgendwie nichts durchzusetzen gegen Max Verstappen. Da ist der Ferrari dann doch auch deutlich langsamer gewesen in meinen Augen. Ja. Und Carlos Sainz wurde ja direkt schon am Start von Max Verstappen überholt. Dementsprechend ein komfortabler Sieg dennoch für Max Verstappen. Die zwei Möglichkeiten, die Leclerc noch hatte, dran zu kommen, wurden stark pariert und ja, damit der verdiente dritte Sieg.
Genau, der Niederländer ist, glaube ich, schon in der 9. Runde dann an Leclerc vorbeigegangen. Das heißt, das Battle, was wir sonst hatten, immer gegen Rennende, fand diesmal ein bisschen früher statt. Lando Norris ist leider ausgeschieden, deswegen war das Safety Car dann auch auf der Strecke und hat doch nicht ganz so für extreme Boxengassenverschiebungen gesorgt wie bei Albon zum Beispiel in Australien, der ja nur in der allerletzten Runde im Ziel, in der Boxengasse war. Ausgefallen sind weiterhin Pierre Gasly und Guan Yu Zhou. Fernando Alonso hat unter anderem 5-Sekunden-Strafen bekommen, weil er auch einen Zusammenstoß provoziert hat. Der hätte wiederum Mick Schumacher geholfen, noch weiterhin Punkte zu holen, aber wie gesagt, daraus ist nichts geworden. Kevin Magnussen ist hinter Mick Schumacher ins Ziel gekommen, Nicola Latifi 14, Ricciardo 13, allerdings auch der mit einer Strafe belegt. Tsunoda auf 12, Alonso verpasst wie gesagt die Punkte und dann ein Punkt für Lance Stroll, 2 Punkte für Alexander Albon im Williams und das muss man wieder mehrfach unterstreichen. 2 Punkte für Williams sind überhaupt nicht alltäglich und leider habe ich das Interview von Jost Capito noch nirgendwo gefunden, weil gestern im Nachbericht des Rennens habe ich ihn nicht gehört. Der hat sich sicherlich sehr gefreut. Esteban Ocon holt 4 Punkte für Alpine. Valtteri Bottas geht von 5 auf 7 runter, holt immerhin noch 6 Punkte für Alfa Romeo, auch nicht schlecht. George Russell kommt vor Lewis Hamilton ins Ziel, gewinnt das Teamduell gegen den 7-maligen Weltmeister. 18 Punkte für Mercedes insgesamt. Perez und Sainz hast du schon angesprochen. Also in der WM-Wertung jetzt weiterhin Leclerc vorne, weil eben der im Gegensatz zu Max Verstappen in jedem Rennen punkten konnte. George Russell übrigens auch der Einzige, der außerdem noch in jedem Rennen gepunktet hat. Also nur 2 Fahrer in jedem Rennen gepunktet bisher. Das ist schon eine Spezifikation, Benny.
Ich weiß nicht, ob du es schon gesagt hast, aber es war ja auch eine absolut kranke Aufholjagd von Russell, ne? Also das waren
absolut.
Waren ja, ich glaube, 10 Plätze. Ich glaube, der ist von 15 gestartet und hat da wirklich, war für mich vielleicht auch so in gewisser Weise der Fahrer des Tages, weil der da vorne wirklich hinter der Spitze die solideste Leistung abgeliefert hat, ne?
Ja, das ist absolut richtig. Also diejenigen, die es nicht so falsch gemacht haben wie ich und Mick Schumacher vor dem Unfall zum Driver of the Day gevotet haben, die hatten vielleicht sogar eine Chance
dazu. Das ist das Problem.
Ja. Vote closes at the end of the race. Das Rennen ist erst vorbei, wenn es vorbei ist. Das muss man auch lernen, wenn man an diesem Voting teilnimmt. Verstappen jetzt also mit 19 Punkten dahinter in der WM und in der Konstrukteursweltmeisterschaft ist Ferrari vor Red Bull und das sind nur noch 6 Punkte Unterschied. Also das wird ein richtig, richtig spannender Kampf in den nächsten Wochen. In 2 Wochen geht es dann weiter auf dem Circuit de Catalunya in Barcelona mit dem großen Preis von Spanien. Also die Formel 1 bleibt weiterhin spannend und bei uns geht es gleich weiter mit dem Giro d'Italia, Handball, Darts und natürlich auch noch dem Fußball. Und wir haben ja eine Mannschaft im Europa-League-Finale. So viel sei schon mal gesagt.
Ja.
Bis gleich.
On the Pitch. Der Sportpodcast mit Benny und David.
Da sind wir wieder zurück nach der Unterbrechung und melden uns wieder mit dem letzten Block der allgemeinen Sport-News, bevor wir uns gleich dem Fußball widmen werden. Die erste Grand Tour im Radsport ist gestartet, der Giro d'Italia ist unterwegs. Wie man das von der Italien-Rundfahrt kennt, deutlich häufiger als zum Beispiel bei der Spanien-Rundfahrt, nicht in Italien gestartet worden. Bei der Tour de France gibt es das ja auch ab und zu mal, zum Beispiel 2017 in Düsseldorf. Diesmal war der Start der Italien-Rundfahrt in Budapest in Ungarn. Das war ein sehr schönes Setting, gerade für die zweite Etappe ein Einzelzeitfahren über nur 9 Kilometer. Ein Deutscher hat sich in den ersten Tagen schon ein bisschen herausgefahren. Lennart Kemner ist mit sehr viel Lust unterwegs, wie er auch selbst sagt, und hat ja unter anderem schon bei der Junioren-WM und bei der Tour de France also natürlich schon gezeigt, aber in der Weltspitze zum Beispiel auch jetzt wieder tolle Leistungen gezeigt. Zum Etappensieg hat es leider noch nicht gereicht, aber dafür wirklich mit einem starken Auftritt. Bei der ersten Etappe hat er kurz vor Ziel nochmal einen Angriff gestartet, hat leider nicht zum Etappensieg gereicht. Der gesamtführende im Moment ist Mathieu van der Poel. Mal gucken, wie lange er das Ganze halten kann. Was uns beide natürlich sehr, sehr gefreut hat, ist, dass Mark Cavendish, der britische Legendensprinter, der bei der Tour de France den Etappenrekord von Eddy Merckx brechen könnte, die 3. Etappe des Giro gewonnen hat. Und dieser wird leider nicht bei der Tour de France am Start sein, weil da der andere Sprinter des Teams dabei sein wird. Aber vielleicht passiert da noch das eine oder andere, was wir natürlich jetzt nicht in Richtung Verletzung oder so wünschen. Aber Cavendish ist einfach eine absolute Legende. Und wenn der weiterhin bei der Tour de France auch seine Etappen gewinnen darf, dass der überhaupt noch mal in dieser Form ist, das war ja letztes Jahr die absolute Sensation. Ich habe gerade sein Alter gar nicht parat, aber das ist einfach unglaublich, dass der jetzt auch hier beim Giro wieder einen Etappensieg bei der Grand Tour holt. Die Route, es geht morgen weiter, also jetzt am Montag ist Ruhetag, von Sizilien in Richtung Neapel, einmal an die Pescara, durch die Alpen und das Finale wird dann in Verona stattfinden, aber es sind ja noch 18 Etappen vor uns. Rick Zabel ist im Moment im Bergtrikot, aber da es noch nicht ganz so viele Berge gab, ist das vielleicht noch nicht ganz so aussagekräftig. So viel gibt es also aus dem Radsport zu berichten. Und wir machen gleich weiter mit der Handball-Bundesliga, Benni. Da sieht es ja eigentlich so aus, dass der SC Magdeburg weiterhin der Meisterschaft entgegengeht. Aber so viele besondere Dinge sind jetzt am Bundesligaspieltag Nummer 29 gar nicht passiert. Wetzlar weiterhin auf Platz 6, der Bergische AC inzwischen abgestürzt auf Rang 13. So viele Außergewöhnlichkeiten gibt es da im Moment also nicht zu berichten, oder?
Ja, man kann natürlich erwähnen, dieses Highscoring-Spiel zwischen Magdeburg und Erlangen, wo sich ja dann Magdeburg doch schon schwer tat und gefühlt zumindest, wenn man das Ergebnis sieht, beide Defensiven eher nicht existent waren. Magdeburg gewann am Ende 38-36. Hat wahrscheinlich auch beiden Seiten der Zuschauerschaft ziemlich gut gefallen. Und ja, ansonsten, klar, THW Kiel gewinnt deutlich gegen Leipzig mit 31-20. Die MT gegen Ende ging dann doch wirklich die Luft aus, verliert jetzt gegen Hannover-Burgdorf mit 22-29. Das ist vielleicht noch ganz interessant. Wetzlar verliert gegen die Füchse Berlin, die am Ende dann auch noch mal jetzt einiges rausholen mit 30-28. Und auch die Rhein-Neckar-Löwen, die ja dann wirklich teilweise in dieser Saison wirklich im unteren Drittel oder am unteren Drittel hingen, gewinnen jetzt erneut gegen den Bergischen HC, diesmal mit 24-22 zum Beispiel.
Genau, aber sonst geht da alles seinen gewohnten Gang. Die deutschen Mannschaften bereiten sich vor auf das Champions League, auf die Champions League-Spiele unter der Woche. Da steht an Flensburg gegen Barcelona, hatte ich ja schon angekündigt, und auch PSG gegen den THW Kiel. Das steht also an unter der Woche. Ich bin mir nicht sicher, bei wem es übertragen wird. Ich meine bei DAZN, aber ich werde gleich nochmal recherchieren, während Darts auf der Tagesordnung steht bei dem European Tour Turnier. Und ich denke, da wechseln wir jetzt kurz hin und dann sage ich euch, wo ihr Handball Champions League sehen könnt.
Ja, das können wir gerne machen. Ich gehe jetzt auf das European Tour Turnier in Leverkusen ein. Das war das 5. European Tour Turnier des Jahres. Und ja, man kann durchaus sagen, dass Michael van Gerwen absolut in Topform ist wieder. Jetzt gewinnt er sein 3. European Tour Turnier des Jahres. Klar, ich glaube, man muss sich mittlerweile damit anfreunden. Und ich glaube, das macht man auch relativ gerne als allgemeiner Zuschauer, dass eine solche Dominanz, wie er sie vor, ja, sagen wir mal, 4-5 Jahren für mehrere Jahre hatte, nicht mehr erreichen wird. Aber er gewinnt jetzt erneut das 3. Turnier, diesmal bei der European Tour mit 8-5 gegen Dimitri Vandenberg, der übrigens ja gegen James Wade im Halbfinale ein Freilos bekam, weil sich dieser ja nicht körperlich wohlfühlte. Das musste natürlich auch sehr hart für Ryan Searle sein, der kurz davor mit 5-6 gegen James Wade erst verlor. Also das war wirklich ein knappes Ding und dann hört er, dass da James Wade ja Vandenberg eigentlich den Sieg schenkt. Genau, Van Gerwen gewann das andere Halbfinale mit 7-2 gegen Luke Humphreys, der ja damit dieses Jahr schon seinen ersten Prototitel auf der European Tour gewinnen konnte. Das heißt, der setzt seine tolle Form fort. Und der beste Deutsche ist Martin Schindler, der ebenfalls den Finaltag erreichte. Da reichte es für das Achtelfinale. Dort war aber gegen den Finalisten Dimitri Vandenberg knapp mit 4-6 Schluss. Aber dennoch die Form, die ist konstant wie noch nie. 6-4 Rob Cross, den Weltmeister von 2017 geschlagen. Und in der Runde davor, muss ich nochmal kurz gucken, da bin ich mir gar nicht sicher. Genau, in der Runde davor schlug er Richie Althaus locker mit 6-2. Andere Deutsche, Clemens musste leider gegen einen Top-15-Spieler, gegen Dave Chisnell ran in Runde 1 schon. Das ging 3-6 aus. Er war auch leider nicht in Topform. Nico Kurz verlor 4-6 gegen Roby John Rodriguez und der letzte Deutsche, Lukas Wenig, den wir auch dieses Jahr noch einige Male auf der European Tour sehen werden, weil er sich für alle restlichen Turniere in Deutschland qualifiziert hat, verlor leider wieder mit 3-6 gegen Andrew Gilding. Da fehlt noch der erste Sieg für den Nicht-Tour-Cardholder in diesem Jahr.
Genau, dann komme ich gleich zur Premier League, Spieltag Nummer 13, aber ich habe gerade mal recherchiert, wie das im Handball mit der Champions League aussieht. Mittwochabend erst das Flensburg-Spiel, dann das Kiel-Spiel, beides bei DAZN zu sehen und Uwe Semrau, der ja auch die WM-Spiele nicht mit deutscher Beteiligung bei Eurosport gemacht hat, wird da zusammen mit Uwe Gensheimer kommentieren. Also auch eine richtig gute Expertise, die da dabei ist, und ich würde sagen, das ist auf jeden Fall ein Tipp, da mal reinzuschauen, bevor da auch die deutschen Mannschaften rausgeflogen sind, was wir natürlich nicht hoffen. Also Champions League Handball da Mittwochabend unsere Empfehlung. Wir sind bei der Darts Premier League angekommen, da ging es jetzt in der 13. Woche in Glasgow hoch her und ja, da könnte ich mich besonders drüber freuen, weil Johnny Clayton hat den Abend für sich entschieden. 3-6 gegen Michael van Gerwen im Finale und wirklich muss man sagen, der ist jetzt vielleicht nicht ganz der Alte, aber auf jeden Fall ist er nicht mehr in der totalen Krise, wie das vielleicht vor einigen Monaten noch war. Benny hat es ja eben auch schon angesprochen. Peter White ist im Viertelfinale unterlegen gewesen, ebenso wie James Wade, Gervin Price und Joe Cullen, der sich nur knapp Michael van Gerwen geschlagen geben musste. Im Halbfinale hat Clayton dann gegen Gary Anderson gewonnen und Michael van Gerwen auch knapp gegen Michael Smith. In der Tabelle ist dadurch jetzt Johnny Clayton weiter mit einem ausgebauten Vorsprung vor Michael van Gerwen, James Wade auf Platz 3 und Peter White auf Platz 4. Und dann dahinter muss man sagen, Michael Smith hat jetzt wieder einmal natürlich das Halbfinale erreichen können, allerdings weiterhin der einzige ohne Sieg in dieser Tabelle. Das heißt, für Gary Anderson sieht es eigentlich schon ja, nach dem so guten Scheitern, also beide hätten, also Gary Anderson hat seine Chancen schon verpasst und Michael Smith hat sie, wenn nicht schon vorher, dann spätestens diese Woche verloren. Ich denke, so kann man das zusammenfassen, oder?
Ja, ich glaube, so kann man mitgehen. Wenn da jetzt keine Wunderwerke passieren, dann werden auch beide natürlich jetzt nicht die Playoffs erreichen. Aber was natürlich bei mir auch gerade so ein bisschen imponiert ist, diese schwache Form von Peter Wright. Der geht jetzt in zwei, oder ich weiß gar nicht, sogar drei European Tour Turnieren in Folge in Runde zwei, also in seinem ersten Match raus. Verliert jetzt auch erneut in der Premier League in seinem ersten Match. Also als Weltmeister konnte er dann doch relativ wenig frischen Wind mit in dieses neue Jahr nehmen. Bleibt spannend, was da jetzt noch so kommt.
Genau, die Premier League ist ja noch lange nicht zu Ende, da steht noch einiges bevor. Ebenso wie bei uns in der Folge, wir sind jetzt durch mit dem allgemeinen Sport, es kommt gleich noch der Fußball. Die Bayern haben ihre Schale bekommen, Arminia Bielefeld steht so gut wie kurz vor dem Abstieg und gerade das ist für uns eine besondere Konstellation, weil am gleichen Wochenende Schalke den Aufstieg perfekt macht. Also wir haben einiges zu besprechen, Eintracht Frankfurt steht im Europa League Finale und so weiter und so fort. Also bleibt dran, der Fußball kommt jetzt noch. Bis gleich.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
On the Pitch. Der Sportpodcast mit Benny und David.
Da sind wir wieder zurück nach der Unterbrechung und melden uns wieder mit dem Fußball. Wir steigen ein mit dem Europapokal in der vergangenen Woche. Dann geht es mit einem kurzen Blick in die verschiedenen anderen europäischen Ligen, bevor wir uns dann natürlich auch der ersten und zweiten Fußball-Bundesliga widmen werden. Aber Benny hat gerade noch eine News reinbekommen, und zwar, dass Miroslav Klose vielleicht in der Drittliga-Relegation als Cheftrainer an der Seitenlinie steht. Benny, was hat es denn damit auf sich?
Ja, es ist, kam gerade sehr plötzlich und ich habe mich auch gewundert, aber naja, tatsächlich gab es da ja schon eine Verbindung zwischen dem ersten FC Kaiserslautern und Miroslav Klose. Er hat ja mehrere Jahre zu Anfang seiner Karriere bereits bei Kaiserslautern gespielt, für eine ganze Zeit. Und ja, jetzt heißt es, er soll wohl der neue Cheftrainer bei Kaiserslautern werden. Sie stehen ja in der Relegation, da wird es gegen, was habe ich eben nochmal gelesen?
Können wir gleich gucken, wenn wir auf die Zweitligatabelle schauen.
Genau, jedenfalls.
Auf Dresden.
Dresden war es, richtig. Und es heißt wohl, dass die Möglichkeit da ist, dass tatsächlich Miroslav Klose schon vor dem ersten Relegationsspiel als Cheftrainer übernehmen soll. Das wäre natürlich eine Riesenstory und generell dieses Traditionsduell zwischen Dresden und Kaiserslautern, das verspricht schon so viel Spannung und ich glaube generell können wir uns dieses Jahr auf zwei Hammer-Relegationen von der ersten und zur zweiten Liga und von der zweiten in die dritte Liga einstellen, oder?
Ja, absolut. Auch in der dritten Liga gilt ja ganz viel Tradition oben weg. Also Magdeburg ist ja schon aufgestiegen, dahinter Braunschweig ein Punkt vor Kaiserslautern. Kaiserslautern auch mit einem Spiel mehr. Dahinter 1860, Osnabrück, Waldhof Mannheim. Also auch echt große, große Namen. Die Zweitvertretung Gott sei Dank nur auf Platz 9 und 10. Das ist ja immer ein bisschen blöd, wenn die da das ganze Meisterschaftsrennen verzerren würden. Genau, da kommen wir also, wie gesagt, gleich noch drauf zu sprechen. Auf die zweite Fußball-Bundesliga. Vorher springen wir nach Europa. Wir beginnen, wie immer, unten. Europa Conference League steht das Finale fest. AS Rom gegen Feyenoord Rotterdam. AS Rom konnte sich also gegen Leicester durchsetzen und Rotterdam gegen Marseille. Und damit sind wir schon in der Europa League. Und ja, das deutsche Finale stand im Raum, aber es wird nicht stattfinden. In Sevilla treffen Glasgow Rangers und Eintracht Frankfurt aufeinander. Die Eintracht hat das 1:2 aus dem Hinspiel aus dem London Stadium zu Hause in Überzahl mit einem 1:0-Sieg perfekt gemacht und zieht ins Finale ein. Die Fans haben schon 100.000 Ticketvorbestellungen abgesetzt, während die Leipziger den Auswärtsblock in Glasgow gar nicht vollbekommen haben. Lass ich mal so im Raum stehen, Benni.
Ja, es ist unfassbar. Also dieses Duell wird, glaube ich, auch für alle, auch für die neutralen Zuschauer, so viel emotionaler jetzt auch mit dem Gegner Glasgow Rangers. Da wird so viel Feuer drin sein. Das wird kein 90% Frankfurt-Spiel in Sevilla. Da können wir uns, glaube ich, drauf einstellen. Das wird, 50-50, den glaube ich, von den Fans her zumindest, weil die Glasgow Rangers da doch auch mit einigen Fans hinreisen werden, definitiv. Und das hätten wir wahrscheinlich mit RB Leipzig nicht bekommen. Dementsprechend 5-Jahres-Wertung hin oder her, muss ich glaube ich sagen, ist für gerade natürlich für die Traditionalisten und für die Fans, die natürlich, oder gerade für die neutralen Fans, da ist natürlich diese Variante die beste. Und wie sehr, mit was für einer Kampfleistung, was für einer Moral kämpft sich hier Frankfurt in die nächste Runde?
Ja, das ist echt richtig, richtig stark gewesen. Eine richtige Europapokalmannschaft, das hat man ja auch in den Bundesligaspieltagen letzte und diese Woche gesehen. Echt richtig, richtig spektakulär. Und ich denke, die 5-Jahres-Wertung hat auf jeden Fall auch den ein oder anderen Punkt auch so jetzt gut gemacht. Ich weiß gar nicht, Europa League gibt ja nicht ganz so viele Punkte wie Champions League, aber darauf können wir schön in der Sommerpause blicken. Wir freuen uns jetzt auf jeden Fall über ein richtiges Traditionsfinale in einem traditionsreichen Stadion. Das wird es in der Champions League, zumindest in annähernden Richtungen geben. Das Stade de France wird ja Austragungsort sein. Das ist an sich ein wunderschönes Stadion, nicht ganz so traditionell wie das in Sevilla, aber Manchester City wird nicht dabei sein. Liverpool hat kurz gewackelt im Rückspiel gegen Villarreal. Die haben nämlich geführt, wenn ich mich nicht irre, zumindest ist das 2:0 zur Halbzeitstand für die Spanier. Liverpool hat das Spiel gedreht, am Ende 2:3 für die Engländer, die ja das Hinspiel an der Anfield Road auch schon 2:0 gewinnen konnten. Also Liverpool im Finale und wir haben nicht nochmal das ganz große Spiel, was ja auch diese Saison schon dreimal stattgefunden hat, auch im FA Cup, also Liverpool gegen City, sondern Real Madrid und wie sie das gemacht haben, Benni. Nach Verlängerung 3:1 gegen Manchester City. Karim Benzema zerstört wieder einmal den Traum von Pep, die Champions League zu gewinnen. Und zwar mit City. Wird es auch dieses Jahr nicht passieren.
Ja, und also jeder Einzelne, der diese letzte Viertelstunde oder meinetwegen auch nur diese letzten 5 Minuten nicht gesehen hat, dieses Spiel hatte alles, was ein Champions League-Halbfinale brauchte. Dann steht's kurz vor Schluss, tatsächlich kurz vor Schluss, 0:1 für Manchester City. Das heißt, Real brauchte in der 90. Minute noch 2 Tore, um überhaupt in die Verlängerung zu kommen. Natürlich spricht der Kommentator schon vom großen Finale zwischen Man City und Liverpool. Aber was passiert? Rodrigo trifft zweifach. 2 aufeinanderfolgende Minuten, 90. Minute, 90+1, steht plötzlich 2:1 für Real Madrid und es ging in die Verlängerung. Und wer traf dann natürlich per Elfmeter in der 95. Minute? Natürlich Karim Benzema. Und danach passierte nicht mehr viel. Und der Jubel war riesig auf Seiten von Real. Es war natürlich auch noch ein Heimspiel. Das heißt, das Flair war natürlich noch verrückter danach. Und
die Baustelle hat getobt im Bernabeu.
Die Baustelle hat getobt. Und ich glaube, wir haben echt ein tolles und verdientes Finale, vor allem zwischen Liverpool und Real Madrid, wo wir ja noch gar nicht das Spiel zwischen Liverpool und Villarreal angesprochen haben.
Genau, also wie gesagt, ich hatte ja schon gesagt, Villarreal hat eine Sensation gerochen, nachdem sie ja schon die Bayern rausgeschmissen haben. Liverpool, wie gesagt, zieht dann aber doch mit der einen oder anderen Schweißperle auf der Stirn ins Finale nach Paris ein und ich wage da keine Prognose, wer sich da als Sieger hervortun könnte.
Nee, also gerade nach dem Hinspiel musste ich eigentlich sagen, ich hatte Man City dann doch selbst auch im Santiago Bernabeu favorisiert, weil Real da doch auch glücklich nur mit 3:4 verloren hatte und auch wieder durch Karim Benzema nur 3:4 verloren hatte. Dementsprechend kam dieses 3:1 auch, gerade weil das so spät war, natürlich erst recht aus heiterem Himmel.
Genau, und in den Genuss kommt ihr alle. Das Champions-League-Finale überträgt auch das ZDF wieder dieses Jahr, egal ob deutsche Mannschaften dabei sind oder nicht. Es wird das letzte große Finale sein, was Bela Reti kommentieren wird. Jochen Breyer, Christoph Kramer und Per Mertesacker werden auch dabei sein. Das Europa-League-Finale wird auf jeden Fall auch RTL zeigen. Wie das mit dem Conference-League-Finale aussieht, weiß ich ehrlich gesagt nicht, aber vielleicht ist das ja auch gar nicht so spannend. Wir werden es auf jeden Fall nachreichen, wenn es dann bevorsteht. So viel ist sicher und wir blicken kurz in die anderen europäischen Ligen, bevor wir uns dann gleich der Bundesliga widmen. In England ist City weiterhin ein bisschen Liverpool enteilt. 5:0 Sieg gegen Newcastle, während Liverpool nur 1:1 gegen Tottenham spielt im Topspiel am Samstagabend. Manchester United verspielt die Champions League und Chelsea hat wohl einen neuen US-Investor an Land gezogen. Ein US-Konsortium könnte da auf Abramovich folgen. Wie das sich entwickelt, werden wir in den nächsten Wochen natürlich noch sehen, Benny. Wichtiges Zeichen, denke ich, weil bevor da alles vor die Hunde geht, das wurde auch viel spekuliert in den letzten Tagen.
Ja, und wenn man so ein bisschen die Medien in den letzten Tagen und Wochen verfolgt hat, da kommt vor allem der Eindruck, dass verdammt viele Investorenmöglichkeiten, gerade natürlich auf der anderen Seite des Ozeans, auf der anderen Seite des Atlantiks sind. Ich glaube, aus den USA wird da auch noch einiges rüberschwappen an Investoren in den nächsten Jahren nach Europa. Da wurde auch schon einiges angekündigt, dass es da eine Offensive geben wird. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dann lieber das als bestimmte Investoren, die ja durch das Blut in ihren Ländern so gesehen diese Milliarden und Millionen gemacht haben, im Mittleren Osten oder wo auch immer.
Ja, genau so sieht's aus. In Spanien konnte Atletico das erste Mal seit 2016 und damit auch das erste Mal im Wanda Metropolitano, also im neuen Stadion, gegen Real Madrid das Stadtderby gewinnen. Die wiederum sind allerdings dennoch von der Meisterschaft nicht mehr fernzuhalten. Das heißt, Carlo Ancelotti gewinnt das in 5 Ländern die Meisterschaft, unter anderem ja auch in München, also in Deutschland mit den Münchner Bayern schon Meister geworden. Barcelona hat sich die Champions-League-Teilnahme sichern können. Das heißt, mal gucken, wie sie sich dann in dem höchsten europäischen Wettbewerb schlagen. Vielleicht treffen sie ja da auf Frankfurt, wer weiß. Italien ist AC Mailand weiterhin auf dem Weg, die Mailänder Stadtmeisterschaft zu entscheiden. Also auch da hält man sich vor Inter. Und wie das Ganze in Deutschland sich so entwickelt hat am Wochenende, da gab es einige Entscheidungen, werden wir jetzt gleich sehen. Wir melden uns gleich wieder mit der zweiten und der ersten Fußball-Bundesliga. Bis gleich.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.
On the Pitch, der Sportpodcast mit Benny und David.
Da sind wir wieder zurück nach der Unterbrechung und wir sind wieder da mit der zweiten Fußball-Bundesliga. Benny hat gerade gesagt, es interessiert ja eigentlich nichts mehr, weil es ist ja alles entschieden. Schalke ist zurück in der ersten Fußball-Bundesliga. Erzähl uns von deinen Emotionen bei der Begegnung am Samstagabend gegen den FC St. Pauli. Der ganz schön abgeschmiert ist in den letzten Wochen.
Ja, St. Pauli war vielleicht der Verein, der sich am meisten absetzen konnte vor einer gewissen Anzahl an Spieltagen. Stand ja auch.
Grüß an Mike Nöcker.
Richtig. Stand ja auch, glaube ich, als der Verein am meisten an der Spitze bisher in der zweiten Liga. Ne? Und umso trauriger, dass das dieses Jahr nichts mit dem Aufstieg wird und das deutlicher als gedacht. Ja. Außerdem hast du meine Aussage verfälscht, denn oben ist es natürlich noch spannend, da geht es ja noch um den Aufstieg, um Platz 2, ja. Aber unten,
beziehungsweise für dich ist es nicht mehr interessant.
Ja, für mich sowieso nie mehr, das ist richtig. Aber dieses Spiel, was ich da am Samstagabend um 20.30 Uhr live vor Ort mitbekommen durfte, in der Nordkurve, das war ein Moment, den ich, glaube ich, ja, so schnell nicht vergessen werde. Das war definitiv auch schon vor dem Spiel, war mir klar, das ist das wichtigste Spiel, was ich jemals im Stadion gesehen habe. Das war mir schon vorm Spiel klar, aber dass das dann so in diesem Rahmen passiert und so passiert, wie es passiert ist, ich glaube, da blieben einige Münder nach dem Spiel wirklich offen stehen und das auch absolut zu Recht. Also nach 40 Sekunden der erste Schreck, Simon Terodde taucht vom gegnerischen Tor auf und vergibt diese 100%ige und
ja.
Man denkt sich, Das könnte sich rächen. Und ja, was passiert dann ein paar Minuten später mit dem ersten Konter, mit der ersten Chance von Seiten St. Paulis? Natürlich, St. Pauli geht in Führung. Und das natürlich, wie auch schon gegen Sandhausen, durch einen Spieler, der noch kein einziges Bundesliga-Tor gemacht hat in dieser Saison. Diesmal ging es um den Stürmer. Moment, ich muss gucken, überhaupt wie der heißt. Hab den Namen noch nie gehört. Igor Matanovic, 19 Jahre alt, macht übrigens seine ersten beiden Zweit-Bundesliga-Tore gegen uns. Weil er dann natürlich auch noch das 2:0 machte, nach einem dicken Bock von Martin Freisel und
dem Schalker Torhüter.
Richtig. Und ja. es war einfach wieder so klar, die Nordkurve ging dann aber erst recht steil. Also ich habe die Nordkurve noch nie so laut erlebt wie nach diesem 2:0. Die Mannschaft wurde förmlich wirklich nach vorne gepeitscht und ich glaube, die Mannschaft hat auch selber gespürt, dass man hier auch so schon die bessere Mannschaft war. Und dass da noch was ging. Und was soll ich euch sagen? Das Spiel wurde gedreht. Zweimal Simon Terodde und einmal Rodrigo Salazar, der das Spiel mal sowas von ab seiner Einwechslung in die Richtung der Schalker gedreht hat. Und was für ein Bolzen da, der das Ding auch unter die Latte schraubt. Und ja, erstens habe ich noch nie so viel Pyro im Stadion gesehen und zweitens habe ich noch nie so eine laute Felddienstarena erlebt. Und alles an diesem Tag war schön. Alles.
Ich habe zu Benny geschrieben, das ist in der Rangliste über Abi und Führerschein. Und ihr habt ja seine Erzählung gerade gehört. Ich denke, man kann ihm immer noch nachspüren, was das für ein historisches Ereignis war. Benny,
ja was? Ja, also nur noch mal kurz, um auf das Feiern danach natürlich einzugehen. Ja, klar gab es die Platzstürme, die es übrigens auch in Köln gab, wo wir gleich noch kurz zu kommen werden natürlich.
Kommen wir gleich drauf.
Aber ja. Auch da hat man wieder gesehen, was da aus dieser Truppe in dieser Saison geworden ist. Die Mannschaft wurde eigentlich zusammengewürfelt, wie es der Trainer ja auch noch am Anfang der Saison gesagt hat. Und was aus dieser Mannschaft geworden ist, ist eine eingeschworene Truppe. Und das hast du dann auch beim Feiern gesehen. Es gibt keinen unsympathischen Spieler in diesem Kader. Und diesen Zusammenhalt habe ich, glaube ich, noch in keiner Schalker Mannschaft gesehen. Und das sollte ich, glaube ich, einfach mal einmal hier gesagt haben.
Das ist schön. Wir haben jetzt noch einen Spieltag übrig. Die erste Fußball-Bundesliga ist ja am Samstag dran. Also alle Spiele zeitgleich 15:30 Uhr. In der zweiten Fußball-Bundesliga wird es dann das letzte Spiel für den FC Schalke in der zweiten Liga zumindest für mindestens ein Jahr sein. Am Sonntag um 15:30 Uhr. Nie mehr zweite Liga. Mal gucken. Da ist dann ein anderer Verein mit Blau, Schwarz und Weiß als Vereinsfarben dabei. Nächstes Jahr kommen wir auch gleich drauf zu sprechen. Ein weiterer Verein wird da wohl auch noch dabei sein nächstes Jahr, so wie es im Moment aussieht, außer der HSV entscheidet sich noch dazu, auf Platz 4 zu fallen. Die weiteren Ergebnisse des Wochenendes. Darmstadt verliert, die Mannschaft meinte ich eben, in Düsseldorf mit 2:1, Tune weiterhin erfolgreich. Das war schon mal der erste entscheidende Punkt, dass Schalke die Feier überhaupt so feiern konnte, wie sie dann gefeiert wurde. Paderborn gewinnt gegen Sandhausen, Hamburg gewinnt in Hannover. Heidenheim gewinnt gegen Regensburg, das war dann eigentlich relativ egal. Ingolstadt gegen Rostock, wieder ein Punkt für den Tabellenletzten. Schalke gewinnt, wie gesagt, gegen St. Pauli zu Hause 3:2. Holstein-Kiel gewinnt deutlich gegen Nürnberg 3:0, die sich auch von den Aufstiegshoffnungen verabschieden mussten. Inzwischen Dynamo Dresden sicher auf dem Relegationsplatz mit einem Punkt gegen Karlsruhe. Und das Vorschlusslicht, Platz 17, Erzgebirge Aue unterliegt klar 0:3 Werder Bremen, die sich im Moment 2 Punkte hinter Schalke auf Platz 2 befinden. Also es sieht danach aus, dass die beiden Absteiger direkt wieder hochgehen und die Entscheidung, wer in die Relegation geht, wird sich dann zwischen dem HSV und Darmstadt entscheiden. Das wird also noch spannend werden, wie das da am kommenden Wochenende alles wird. Und in der ersten Fußball-Bundesliga kommen wir natürlich drauf zu sprechen. Union ist international, die haben allerdings auswärts in Freiburg gespielt, deswegen war die Party dann vielleicht nicht ganz so groß, was die Fans angeht. Aber auch in Frankfurt gab es natürlich unter der Woche einen Platzsturm. Wie würdest du das einschätzen? Also wenn da alle irgendwie aufs Spielfeld rennen und der Rasen rausgezogen wird und weiß ich nicht, dann diese Polizeimassen, diese Fanmassen übers Spielfeld schieben irgendwie. Wie hast du das von der Tribüne aus beobachtet? Wird einem da irgendwie auch ein bisschen schummrig oder wie läuft das so ab?
Schummrig wurde mir ehrlich gesagt schon vorm Spiel, weil mir klar war, dass so etwas versucht wird, aber auch nur, weil das eben in Gelsenkirchen noch besonders ein Stück anders ist als in anderen Stadien, weil da du das Feld ja rausschieben kannst aus der Arena, ist da wirklich ein Abgrund zwischen Kurve und zwischen Spielfeld. Das heißt, Es geht noch 2 Meter tiefer runter, wenn du aus der Kurve da rüberspringen willst und du nicht das Spielfeld erreichst. Und es wurde von oben aus der Kurve schon gedrückt, als das Spiel zu Ende war. Dementsprechend gab es auch einige Verletzte. Eine Person ist wohl auch noch auf der Intensivstation wegen inneren Blutungen, soweit wie ich gehört habe. Also da ist schon einiges passiert. Und dennoch kann ich natürlich so einen Platzsturm eher verstehen als jetzt bei dem ersten FC Köln. Klar, die werden nächstes Jahr international spielen. Ob Champions League, Europa League oder Conference League steht noch nicht fest, aber es ist international. Aber man hat 1-1 gegen Wolfsburg gespielt.
0-1 verloren.
Stimmt, ja, wir haben ja sogar 1-0 verloren. Da kommt's.
Platzsturm nach Niederlage hört man auch eher im Positiven. Also hört man auch eher nicht selten nach negativen Spielergebnissen oder mit negativen Emotionen verbunden.
Ja.
Echt skurril.
Ja, genau. Und wenn du dann auch die Spieler gesehen hast, klar, Modest hatte Spaß, aber fast alle anderen Spieler fanden das echt befremdlich. Gerade ein Jonas Hector, der die Fans dann auch so ein Stück weit abgewimmelt hat, weil er natürlich enttäuscht war auch von der Leistung.
Genau, also Samstagsergebnisse, Freiburg 1-4 gegen Union Berlin, beide in Europa dabei auf jeden Fall, Freiburg kämpft sich noch um die Champions League, je nachdem, was die Frankfurter so machen, könnte sich da ja auch noch was in Richtung Tabellenplatz 8 tun, da steht im Moment TSG Hoffenheim, die haben gegen Leverkusen verloren, zu Hause 2-4 Leverkusen, also weiterhin auf Platz 3 vor Leipzig, die ja darum kämpfen, noch in die Champions League zu kommen. Köln, wie gesagt, verliert zu Hause gegen Wolfsburg 0-1. Kräuter Fürth schießt ein Tor zu Hause gegen Dortmund, verliert aber gegen den Tabellenzweiten 1-3. Hertha BSC im Topspiel unterliegt dem FSV Mainz 05, die sich auch wieder nach einer doch echt starken Saison auf Platz 9 im Moment einfinden, auch da in der Region bleiben werden. Hertha weiterhin mit einer Niederlage, 3 Punkte vor Stuttgart. Auf den Abstiegskampf kommen wir gleich zu sprechen. Ja, der Großteil des Abstiegskampfes ist eigentlich entschieden. Am Sonntag dann noch Frankfurt gegen Gladbach, ein Unentschieden für den Europa-League-Finalisten. Gladbach inzwischen auf Tabellenplatz 10, Frankfurt auf 12, da passiert also auch nicht mehr wirklich viel. Leipzig gewinnt 4-0 gegen Augsburg, vollzieht zumindest die eigenen Aufgaben recht erfolgreich und die Bayern bekommen nach einem Unentschieden gegen den Tabellen 16. Stuttgart die Meisterschale, ja, mit Emotionen überreicht. Mit welchen, das möchten wir jetzt hier auch nicht näher beschreiben. Freude war da, aber im Vergleich zu anderen freudigen Ereignissen an diesem Wochenende ging das dann doch so ein bisschen blass unter. Stuttgart also durch diesen Punkt 3 Punkte hinter Hertha und 3 Punkte vor Bielefeld. Die Bielefelder konnten sich am Freitagabend in Bochum leider nicht zu Punkten überreden lassen, obwohl es lange, lange, lange danach aussah, dass da doch was drin war. Allerdings hat man dann kurz vor Schluss noch das Gegentor von Bochum bekommen und man muss wirklich sagen, dass jetzt in den letzten Wochen Bundesliga-reifer Fußball nur noch auf der Torhüter-Position zu sehen war. Böse Zungen würden sagen, dass das in den letzten Monaten sich eigentlich nicht wirklich geändert hat. Aber unser Problem war zwischenzeitlich echt, dass wir in der Defensive gewackelt haben im Saisonverlauf. Aber das ist echt nicht die größte Schwäche gewesen, sondern wenn man bei minus 26 Torverhältnis, ich habe ehrlich gesagt, ich will auch gar nicht wissen, wie viele Tore wir diese Saison nur geschossen haben. Ich werde jetzt trotzdem gleich nochmal nachschauen. 26. Es ist einfach nur schauerlich. 26 Tore geschossen. Das ist eins weniger als Kräuter Fürth. Und wir haben, ja, also mit 52 Gegentoren da eigentlich echt eine richtig gute Leistung defensiv gebracht. Vergleichbar mit Wolfsburg zum Beispiel. Es ist neutral betrachtet auf jeden Fall verdient, natürlich rechnerisch auch noch möglich, wenn wir hoch in Leipzig gewinnen. Ja, wir haben das letzte Spiel der Hinrunde 2-0 in Leipzig gewonnen. Das ist übrigens der höchste Saisonsieg von Arminia Bielefeld gegen RB Leipzig, das 2-0. Gleichzeitig muss aber auch Stuttgart hoch verlieren und all das in dieser Kombination wird so nicht eintreten. Ich glaube, die Quote liegt bei irgendwas Fünfstelligem. Also wer reich werden möchte, die Kombi-Wette kann ich sehr empfehlen, Bielefeld noch zum Klassenerhalt zu wetten oder zumindest zur Relegation, direkter Klassenerhalt kann es nicht mehr werden. Dafür kann Hertha natürlich noch in die Relegation kommen, da wird sich jetzt also noch entscheiden. Wie gesagt, Bielefeld ist so gut wie in der zweiten Liga auf dem Papier oder zumindest in den Wettbüros eigentlich schon zu 100% und ja, ganz realisiert hat man das noch nicht, aber so ist es nun mal. Kann ich jetzt auch ehrlich gesagt nichts anderes zu sagen.
Was ich wieder krass finde, wenn ich auf die Tabelle blicke, ist, dass erneut wahrscheinlich, oder nicht nur wahrscheinlich, dass 35 Punkte reichen werden, um den Klassenerhalt zu sichern. Ich habe da vorhin eine Statistik gelesen. In den letzten 10 Jahren haben 7 Jahre lang 35 Punkte gereicht für den Klassenerhalt. Früher hat man ja immer gesagt, ja, wenn du 40 Punkte holst, bist du sicher. Diesmal kannst du dir fast schon so ein bisschen gedanklich ja diese Richtzahl ein bisschen nach unten tendieren lassen. Ja. Das ist echt krass, dass mittlerweile, gut, natürlich enttäuschen in den letzten Jahren hin und wieder dann doch zumindest 1-2 Vereine so sehr, dass es dann doch passiert. Aber 35 Punkte ist echt eigentlich nicht die Welt.
Nee, überhaupt nicht. Aber sei mir nicht böse, aber es ist mir ehrlich gesagt auch gerade egal. Für die Bielefelder geht es jetzt gerade nur noch darum, Fabian Klos zu gut zu verabschieden. Er wird nicht mehr auflaufen gegen Leipzig am letzten Spieltag. Auch schlimm genug, dass wir unser letztes Bundesligaspiel gegen RB Leipzig vollziehen müssen. Immerhin zu Hause, das wäre noch die Höchststrafe gewesen, wenn wir das in Leipzig hätten machen müssen. Also die Alm wird hoffentlich noch einmal brennen und Fabian Klos wird gut aus Bielefeld verabschiedet. Das ist so die Hauptsache, die sich die Arminia-Fans im Moment wünschen. Die Vereinslegende verlässt Bielefeld und Bielefeld verlässt die Bundesliga. Ganz schreckliche Schlussworte eigentlich, aber wir werden am Ende für heute.
Ja, aber ich glaube, am erfreulichsten ist immer noch, dass es kein einjähriges Gastspiel war, sondern dass ihr ganze 2 Jahre lang immerhin tatsächlich der ersten Bundesliga erhalten bleibt. Und man hat ja doch die ein oder andere tolle Story in diesen letzten 2 Jahren erreicht. Und Bielefeld war immer auch so ein bisschen so ein Fahrstuhlteam. Das heißt, in 3-4 Jahren vielleicht seid ihr da plötzlich wieder da.
Ja, das Ärgerliche war nur, dass wir die Erfolgserlebnisse in dieser erfolgreichen Zeit, Klassenerhalt und Aufstieg, beide nicht mit Fans begleiten konnten. Was die Schalker natürlich im starken Kontrast dazu am Samstagabend jetzt schon konnten. Das ist so ein bisschen ärgerlich. Wir werden natürlich darum kämpfen, nächstes Jahr wieder aufzusteigen. Da sind wir zusammen mit Nürnberg in einer Liga. Und wer dann wieder in die erste Liga kommt, kann sich in der Rangliste der Rekordaufsteiger natürlich wieder ein bisschen profilieren. Was die Rangliste der Rekordabsteiger angeht, da ist der Bielefeld immer ganz dicht auf den Fersen der Nürnberger. Die Nürnberger mit 9 Abstiegen, Rekordabsteiger. Und die Bielefelder jetzt wahrscheinlich dann mit 8, so wenn ich richtig gezählt habe. Also vielleicht lässt sich da was tun in den nächsten Jahren und der Weg geht nochmal bergauf. Wir bleiben optimistisch. Wir hören uns nächste Woche. Wie gesagt, Handball-Champions League und viele weitere spannende Dinge erwarten euch. Schaut doch gerne mal bei der Eishockey-WM rein oder beim Giro d'Italia. Bei Eishockey Sport 1 seid ihr da auch gut versorgt. Und ja, viel Spaß, bleibt gesund und macht's gut.
Ciao.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
On the Pitch. Der Sportpodcast mit Benny und David.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.